Franz Hohler, ich lese Ihnen eine Geschichte in 7 Folgen. Sie heißt Der Bleistiftstummel. 1. Folge. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, als ich den kleinen gelben Bleistiftstummel auflas, der auf dem gepflasterten Weg in der Nähe des verfallenen alten Turms lag. In derselben Nacht aber klopfte es so lange an meine Tür, bis ich öffnete. 2 Riesen standen davor und packten mich. »Du hast unseren Bleistift gestohlen«, sagte der eine. »Jetzt musst du unsere Geschichte aufschreiben.« Sie schleppten mich in den Keller des Turms, ketteten mich an einen schweren Tisch und seither notiere ich jede Nacht beim Scheine 2 Fackeln ihre Untaten in ein großes Buch, muss die Schreie der Gequälten und die erbarmungslosen tödlichen Schläge der Riesen niederschreiben, die sie mit rohem Gelächter schildern, und so oft sie mich den kleinen gelben Bleistiftstummel auch spitzen lassen, er nützt sich nicht ab. Und das Buch scheint unendlich viele Seiten zu haben. 2. Folge. Als ich den kleinen gelben Bleistiftstummel auflas, der neben einem halb beschriebenen Einkaufszettel auf dem gepflasterten Weg in der Nähe einer Turmruine lag, ahnte ich nicht, was das für mich für Folgen haben würde. Der Stummel in meiner Hand wurde schwer, und er verwandelte sich in einen goldenen Stift, dessen Spitze sich zum Turm richtete, nachdem sie mich nun mit unwiderstehlicher Kraft zog. Ich ging zum Turm, wurde vom Stift um diesen herumgeleitet, und auf der Rückseite sprang er mir aus der Hand und bohrte sich vor einem wilden Kirschbaum in den Boden. Konnte man es mir verargen, dass ich den rostigen Spaten, der an der Turmmauer lehnte, ergriff und ihn so lange in den Boden rammte, bis er auf etwas Hartes stieß? Und die Truhe, die ich jetzt ausgrub, wer von uns hätte sie nicht gehoben und wer von uns hätte das Schloss, das sich leicht öffnen ließ, nicht aufgesperrt? Und die Bulldogge, die jetzt aus der Truhe schnellte und mich anfiel, wer hätte ihr nicht den Spaten in die aufgerissene Schnauze gestoßen? Und als nun ein Mann in einem langen schwarzen Mantel aus dem Turm trat, den toten Hund sah und zu mir sagte, ich müsse ihm das Tier mit einem goldenen Stift vergüten, war es da nicht richtig, ihm den Stift auszuhändigen und mich, eine Entschuldigung murmelnd, auf den Weiterweg zu machen? Wie konnte ich wissen, dass mich der Schwarzbemäntelte allsogleich in einen kleinen gelben Bleistiftstummel verwandelte, dem als einziges, was er noch tun konnte, blieb, seine Geschichte auf dem Einkaufszettel aufzuschreiben, unter den Wörtern Brot, Milch, Halbrahm, Heidelbeerjoghurt, Streichhölzer. Die 3. Folge. Gerade war mir, als ich auf meinem Spaziergang an einem alten, verfallenen Turm vorbeikam, die Anfangszeile eines Liedes in den Sinn gekommen und ich merkte, dass ich zwar ein Notizblöcklein bei mir hatte, jedoch nichts zum Schreiben. Da fiel mein Blick auf einen kleinen gelben Bleistiftstummel, der vor mir auf dem gepflasterten Fußweg lag. Ich bückte mich, ergriff ihn, schrieb die Zeile auf und sogleich fielen mir alle anderen Zeilen ein, die das Lied haben sollte, und ich schickte sie noch am selben Abend dem Komponisten, der darauf wartete. Das war vor etwa 30 Jahren. Das Lied wurde ein Welthit, der mir jedes Jahr so viel einbrachte, dass ich sonst nichts mehr zu schreiben brauchte. Für den kleinen gelben Bleistiftstummel ließ ich mir eine Glasvitrine mit einem roten Sammetkissen machen, die ich auf ein Regal stellte, umgeben von all den goldenen Schallplatten, die er mir eingebracht hatte. Mehr als einmal nahm ich ihn heraus und brachte damit noch die verschiedensten Lieder zu Papier. Ich ging sogar mit ihm spazieren, warf ihn auf den Boden und las ihn auf, um dann ein Lied in mein Notizbüchlein zu schreiben. Und die meisten davon schienen mir besser, gelungener, geschliffener. Aber kein einziges davon hatte auch nur annähernd denselben Erfolg. Vierte Folge. Seltsames passierte, als ich während eines Spaziergangs, einer Laune folgend, einen kleinen gelben Bleistiftstummel vom Boden eines gepflasterten Weges auflas. Ein alter Turm, der in der Nähe stand, fiel polternd und krachend in sich zusammen. Ein Rudel Wölfe brach aus einem Waldrand hervor und fiel in das Dorf ein, das ich eben verlassen hatte. Ein Frachtflugzeug, aus dessen Triebwerke Flammen schlugen, raste knapp über die Dächer des Dorfes und stürzte in die Weinberge dahinter, in die es einen rauchenden Trichter riss. Auf dem Friedhof neben der Kirche taten sich die Gräber auf und eine Prozession von Toten erhob sich und schlug psalmodierend den Weg zum Autobahnzubringer ein. Als ich, vom Schrecken gezeichnet, im Haus meiner Freunde ankam, bei denen ich zu Gast war, schwenkten diese einen Zettel mit der Nachricht, mein Theaterstück, an dem ich 3 Jahre gearbeitet hatte, sei vom Burgtheater Wien zur Uraufführung angenommen worden. Sonst aber blieb alles beim Alten. Die fünfte Folge. Ich zögerte einen Moment, als ich bei einem meiner Spaziergänge in der Nähe eines alten, verfallenen Turms einen kleinen gelben Bleistiftstummel auf einem gepflasterten Weg liegen sah. Er war ziemlich verschmutzt und es konnte gut sein, dass der Rest seiner Mine gebrochen war. Doch meine Liebe zu Bleistiften siegte. Ich las den Stummel auf, nahm ihn mit nach Hause, wusch ihn und wie die Gewinnnummer eines Loses erschien unter der Dreckkruste die Nummer 2, mit der ich am liebsten schreibe. Ich spitzte ihn, ohne dass die Mine abbrach, steckte den Stummel in einen roten Bleistiftverlängerer, begann den ersten Satz einer Ansprache zu schreiben, die ich nächstens zu halten hatte, und freute mich, wie gut der Stift ansprach und wie gut meine Gedanken in Fluss kamen. Seither mache ich alle meine Entwürfe mit dem kleinen gelben Bleistiftstummel, der langsam kleiner wird, und sehe mit einer gewissen Bange dem Moment entgegen, da ich ihn nicht mehr weiter spitzen kann. Man trifft mich wieder vermehrt auf Spaziergängen, den Blick eher auf den Boden als in die Ferne gerichtet. Die sechste Folge. Bleistiften kann ich schwer widerstehen. Wenn sie an einem Werbestand zum Mitnehmen aufliegen, stecke ich immer einen ein. Auch in Hotelzimmern sind manchmal welche neben einem Notizblock beim Telefon bereit und egal wie schlecht sie sein mögen, ich nehme sie mit. Enthält so ein Bleistift nicht, sage ich mir, hunderte von Wörtern, Geschichten gar, die er mir preisgibt, wenn ich ihn in die Hand nehme und mit einem leeren Blatt Papier herausfordere? So musste ich auch den kleinen gelben Bleistiftstummel auflesen, den ich bei einem Spaziergang auf dem gepflasterten Weg in der Nähe eines alten, verfallenen Turmes erblickte. Doch als ich ihn in die Hand nahm, um ihn kurz mit einem Papiertaschentuch zu reinigen, fiel seine Holzummantelung auseinander und gab eine mehrfach gebrochene Mine frei, die offensichtlich zu nichts mehr zu gebrauchen war, und so ließ ich die Bleistifttrümmer wieder fallen und ging weiter. Woher kam mein ungutes Gefühl, mit dem ich noch eine ganze Weile kämpfen musste? Als hätte ich soeben einen Verletzten im Stich gelassen. Und die siebte und letzte Folge? Als ich während eines Spaziergangs auf einem gepflasterten Weg in der Nähe eines alten, verfallenen Turms einen kleinen gelben Bleistiftstummel liegen sah, bückte ich mich, um ihn aufzulesen. Doch dann hielt ich inne. Ein Bleistiftstummel, dachte ich. Im Ernst, was soll ich mit einem Bleistiftstummel? Ich richtete mich wieder auf und ging weiter. In der Ferne war, wie ein Abbild des Himmels, das Meer vor der ligurischen Küste zu sehen. Die Raucherecke. Ich hatte die Schwierigkeit, schnell eine Zigarette zu rauchen, unterschätzt. Gerade wollte ich mir im Hotelzimmer eine anzünden, als ich das Schild mit dem Hinweis sah, dass es sich um ein Nichtraucherzimmer handelte und dass dem Gast, sollte es sich herausstellen, dass er trotzdem geraucht hatte, eine Gebühr von 200 Euro für die professionelle Entlüftung und Reinigung des Zimmers belastet werde. Ich steckte also mein Päckchen ein, fuhr mit dem Lift aus dem obersten Stockwerk, in dem mein Zimmer lag, eine Etage nach der anderen hinunter, um festzustellen, dass jeder Stock mit einem Nichtraucherzeichen versehen war. Als ich im Erdgeschoss die Bar gefunden hatte und auch dort von der Decke ein Nichtraucherschild herunterhing wie ein Kronleuchter, unterstützt durch kleine Stellkartons auf dem Tresen und den Tischchen, schwand meine Hoffnung, in diesem Haus eine Zigarette anzünden zu können, und ich trat durch die Drehtür auf die Straße hinaus. Ein harscher Wind wehte, ich hatte nur meine Jacke an, aus der ich nun mein Zigarettenpäckchen zog, doch als ich die Zigarette im Mundwinkel hatte und mein Feuerzeug mehrmals anzuknipsen versuchte, trat eine Hostess von der anderen Straßenseite auf mich zu und machte mich freundlich, aber mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass ich mich in einer Nichtraucherstraße befand. Ich muss etwas verstört gewirkt haben, denn sie bat mich nun, meinen Blick auf die Hauswand gegenüber zu richten, auf welcher große Zigarren mit roten Kreuzen übermalt waren. »In Ordnung«, sagte ich, betrat mit klammen Fingern wieder die Eingangshalle des Hotels und fragte die junge Frau an der Rezeption, ob es hier irgendwo eine Raucherecke gebe. »In der Tiefgarage vielleicht«, fügte ich halb ironisch, halb hoffnungsvoll hinzu. »Dort nicht«, entgegnete sie, neigte sich ein bisschen vor und sagte leise: »Explosionsgefahr«. Dann drehte sie sich um, griff sich aus einer Schublade ein Blatt, legte es vor mich hin und sagte: »Aber selbstverständlich dürfen Sie bei uns rauchen, wenn Sie sich der Gefahr bewusst sind, der Sie sich aussetzen. Darf ich das annehmen?« Flüchtig betrachtete ich das Blatt und nickte stumm. Alle Fotos von Raucherlungen, Geschwüren und Beinstümpfen hatten bisher nicht vermocht, jene Lust auf diesen Moment der Entspannung zu bändigen, der mit dem Einatmen dieses kleinen, kribbelnden Spiralnebels verbunden ist und den ich nicht als eine Bedrohung, sondern vielmehr als eine Liebkosung meiner Atemwege empfinde. »Und das«, sagte die Rezeptionistin, »ist ein Plänchen, wie Sie unsere Raucherecke finden, so wie«, und nun bekam ihre Stimme etwas Mitfühlendes, »eine Statistik über den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs.« Sie schob mir zwei weitere Blätter hinüber. »Danke«, sagte ich benommen. »Vielen Dank. Haben Sie Streichhölzer?« Sie musste sich so tief bücken, dass sie einen Moment ganz verschwand. Als sie mit gerötetem Gesicht wieder auftauchte, übergab sie mir ein Schächtelchen mit der schwarz umrandeten Aufschrift »Rauchen tötet«. Ich hatte inzwischen einen Blick auf die Skizze geworfen, die ich nicht gleich verstand, und fragte, während hinter mir die Koffer einer chinesischen Reisegruppe aufgetürmt wurden, wo genau ich mir die Rezeption vorstellen müsse. »Ihr Standort ist hier«, sagte die Empfangsfrau und zog ein Kreislein um ein blasses Viereck, »und Sie müssen der gestrichelten Linie folgen.« Auch diese Linie war kaum zu erkennen, so schlecht war der ganze Plan kopiert. Gut sichtbar war einzig das Ziel der Linie, ein Pfeil wies auf ein dick ausgezogenes Quadrat, in dem ein Totenkopf prangte. »Ist dort auch ein Notarzt bereit?«, fragte ich, und zu meiner Überraschung war die Frau nicht beleidigt, sondern verneinte höflich, drehte das Statistikblatt um, auf dessen Rückseite die Nummer eines örtlichen und eines nationalen Beratungsdienstes notiert war, und sagte mir, während der Reiseleiter der Chinesen seinen Unterarm neben mir auf den Tresen legte und mit den Fingern zu trommeln begann: »Ihr Partner habe sich zum Beispiel mit Erfolg dorthin gewandt, was mich jedoch nicht daran hindern solle, meine Zigarette zu genießen.« Ich bahnte mir nun, mit meinen Blättern in der Hand, einen Weg zwischen den Koffern und den fernöstlichen Hotelgästen, die einen erschöpften Eindruck machten, und versuchte den Plan so zu halten, dass das, was ich sah, mit dem Schema übereinstimmte. Das gelang mir nicht vollständig und schließlich entschied ich mich, eine Türe im Hintergrund, die durch ein grünes Männchen als Notausgang gekennzeichnet war, als Einstieg zur gestrichelten Linie anzunehmen. Ich öffnete sie und dahinter führten ein paar Treppenstufen hinunter in einen langen, schlecht beleuchteten Gang, der in einer weiteren Türe endete. Allerdings gab es keinen Hinweis darauf, dass man sich hier auf dem Weg zur Raucherecke befand. Die Pfeile zu einem Totenschädel, die ich eigentlich erwartet hatte, fehlten, ebenso wie eine gestrichelte Linie am Boden. Inzwischen war meine Lust auf einen Zug an einer Zigarette ins Unzähmbare gestiegen, denn ich war im Flugzeug angereist, hatte am Flughafen sofort ein Taxi genommen und zu spät gesehen, dass es ein Nichtrauchertaxi war. Ich bin Musiker und sollte zu einer Aufnahme in den Rundfunk. Die Zeit wurde langsam knapp, also dachte ich, statt auf der Suche nach einer Raucherecke zu versauern, könne ich gerade so gut in diesem Gang eine rauchen. Diesmal gelang mir das Anknipsen des Feuerzeugs problemlos, doch kaum führte ich das Flämmchen gegen die Zigarette, erklang eine Alarmsirene, an der Decke begann sich ein orange blinkendes Warnlicht zu drehen und Sprinklerdüsen versprühten dünne Wasserfontänen. Sofort rannte ich zur Tür am Ende des Ganges, riss sie auf und fand mich in der Garage, wo ich eilends zwischen verschiedenen Wagenreihen durchging, über eine Wendeltreppe in eine tiefer gelegene Parkfläche steigen konnte, diese aufs Geratewohl durchquerte und so unauffällig wie möglich eine weitere Tür öffnete. Nun stand ich in einem kleinen Lift, der nur für eine Person Platz bot und auf dessen winzigem Schaltteil ein Pfeil nach oben zeigte und einer nach unten. Ich drückte auf den Pfeil nach oben. Nach einer überraschend schnellen Fahrt öffnete sich die Tür und entließ mich aus meiner Kapsel auf eine kleine Plattform, die dem obersten Stock vorgelagert war und die aus nichts weiterem bestand als aus einem durch ein einfaches Geländer geschützten Gitterrost. Blickte man auf seine Füße, sah man lotrecht in die Tiefe hinunter. Da ich nicht schwindelfrei bin, fasste ich sofort mit den Händen das Geländer und schloss einen Moment die Augen. Als ich sie vorsichtig wieder öffnete, erblickte ich an einem Geländerpfosten etwas wie einen Aschenbecher. »Hier dürfen wir«, sagte eine Stimme neben mir. Sie gehörte, wie ich feststellte, als ich meinen Kopf umwandte, einer Frau. Diese trug einen Mantel mit einem Pelzkragen, ihr Kopf war mit einer Fellmütze bedeckt und zwischen ihren Fingern, die in Lederhandschuhen steckten, hielt sie eine Zigarette an einer elfenbeinfarbigen Zigarettenspitze. Sie lachte und fragte mich dann mit etwas verrauchter Stimme, »Haben Sie Feuer?« »Sicher«, sagte ich, versuchte meinerseits ein Lachen und tastete dann in meiner Jackentasche nach meinem Feuerzeug. Ich merkte nun, dass ich vom Sprinklerwasser durchnässt war und der Wind hier oben wehte stärker als vorhin auf der Straße. Zitternd holte ich mir eine Zigarette aus dem Päckchen und klemmte sie mir zwischen die Lippen. Dann steckten wir unsere Köpfe zusammen und ich knipste das Feuerzeug an. War es der Wind, der das Flämmchen gar nicht erst entstehen ließ, oder war vielleicht der Sprit aus? »Moment«, sagte ich und holte das Streichholzschächtelchen heraus, das ich bei meiner Brieftasche versorgt hatte. »Sie wissen Bescheid?«, fragte ich, indem ich ihr die Aufschrift hinhielt. Sie lächelte nur, und als ich nun ein Streichholz über den Anzündstreifen zog, brach es entzwei, ebenso ein zweites und ein drittes. Die Hölzchen mussten mit Absicht so dünn gemacht worden sein, dass sie auch nicht dem geringsten Druck standhielten. Ich packte das nächste Streichholz direkt am Köpfchen, es entzündete sich und brannte mich an der Fingerkuppe so, dass ich es mit einem Fluch fallen ließ. Als Gitarrist kann ich mir keine Wunden an den Fingern leisten. »Tut mir leid«, sagte ich, Mein Handy klingelte und aus dem Studio hörte ich, dass die anderen schon da seien und man nur noch auf mich warte. Ich versprach sofort zu kommen, entschuldigte mich bei der Frau und suchte nach dem Knopf für den Lift. »Es gibt keinen Knopf«, sagte die Frau. »Man muss warten, bis er von selbst kommt.« Ich war fassungslos. »Und wie lang haben Sie gewartet?« »Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen. Etwa eine halbe Stunde.« Zum Glück stand die Nummer des Hotels auf der Streichholzschachtel und ich tippte sie ein. Von der Frau an der Rezeption verlangte ich, dass sofort ein Lift zur Raucherecke hochgeschickt werde. Sie reagierte erstaunt. »Da gäbe es gar keinen Lift«, behauptete sie. Als ich ihr schilderte, wo ich war und dass ich da nicht allein war, sagte sie, das sei ein Notfalllift für die Feuerwehr und um den in Gang zu setzen, müsse sie erst den Code freigeben lassen und das könne schon etwas dauern. »Wie lange?«, fragte ich tonlos. »Bis zu einer Stunde«, sagte sie ungerührt. »Bis dann bin ich erfroren«, schrie ich. Aber es half nichts. Als ich ins Studio anrief, wollte man mir nicht recht glauben und der Produzent sagte, zufällig sei Rick Rinton vorbeigekommen und er könne meine Soli schon mal einspielen, ihre Zeit sei leider begrenzt. Ich wusste, was das bedeutete. Rick Rinton war mein schärfster Konkurrent in der Szene, er war jünger und eigentlich musste ich bei jedem Engagement beweisen, dass ich es immer noch mit ihm aufnehmen kann. Ich steckte mein Handy in die Tasche und brach plötzlich in Tränen aus. »Kommen Sie«, sagte die Frau, öffnete ihren Mantel und zog mich an sich. »Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht erkälten.« Und so stand ich da, presste mich weinend und schlotternd an sie, sie behütete mich und streichelte meinen Kopf wie einem kleinen Kind und so umschlungen, fuhren wir auch im Lift nach unten, als er uns nach 3/4 Stunden endlich abholte. Die Frau habe ich nie mehr gesehen. Als ich im Studio erschien, waren die Aufnahmen gemacht. Rick hatte alle mit seinen schrägen Riffs verzaubert und es war mir klar, dass ich von diesem Produzenten nie mehr eingeladen würde. Am nächsten Tag erkrankte ich gleich nach meiner Rückkehr an einer schweren Lungenentzündung und musste für mehrere Tage in die Klinik. Ich hatte so hohes Fieber, dass ich zeitweise nicht beim Bewusstsein war. Später, als es mir besser ging, fragte mich eine Krankenschwester, wieso mich wohl die Frage des Chefarztes so empört habe, dass ich ihn angeschrien und beschimpft habe. Was er mich denn gefragt habe, wollte ich wissen. Das, was er alle fragt. Rauchen Sie?
Das war Franz Huller, aufgenommen am 23. April 2009 in Solothurn.